Ja, wir sind in der Allianzgebetswoche Lebenselixier Bibel. Heute Tag 6, partnerschaftlich teilen. Uns ist ein Wort aus dem Philipperbrief uns gegeben und ich würde aber gern ganz von Anfang anfangen, weil das ganz viel auch über das Thema sagt, also nicht erst ab Vers 3. Und ich würde es gern einfach mal durchgehen, so Wort um Wort, Satz um Satz und euch teilhaben lassen an einigen Entdeckungen, die ich gemacht habe und wo ich den Eindruck habe, die sprechen sehr auch zu uns oder in unsere Lage oder zu uns als Leiter. Geht los mit Paulus und Timotheus. Zwei Männer, der eine alt, der andere jung. Aber sie verstehen und definieren sich beide in gleicher Weise als Knechte, als Diener, als Sklaven des Messias Jesus. Zwischen ihnen besteht vor Gott kein Rangunterschied. Obwohl der eine sich Apostel nennen könnte und der andere eigentlich nur sein Schüler, sein Zögling ist, er sagt noch mein Sohn im Glauben. Aber das ist gar nicht wichtig. Wichtig ist, wer sie gemeinsam vor Gott sind und was sie gemeinsam vor Gott sind. Und so bestimmt ihr Verhältnis nicht Autorität und Unterordnung, sondern Bescheidenheit und Gleichberechtigung. Das sagt schon dieser gemeinsame Beginn so. Beide stehen im Dienst des Höchsten, Knechte, dem sie eng vertraut sind. Vom Alten Testament, der ist der Knecht des Herrn, der Vertraute des Herrn auch. Es muss nicht nur an dieses Abhängigkeitsverhältnis denken oder rechtloser Verhältnis, sondern auch ein sehr vertrautes, inniges Verhältnis vom Alten Testament her. Sie gehören ihm als Knechte, ist klar, sie arbeiten für ihn, nicht für sich selber. Und es steckt auch drin, der Messias wirkt durch sie, Knechte des Messias Jesus. Und miteinander schreiben sie einen Brief. Und der geht an alle Heiligen. Alle, das sind also alle in gleicher Weise gemeint. Sie werden als Einheit aufgefasst, obwohl sie so verschieden sind und sich sogar streiten, liest man später im Brief. Heilige? Nein, die waren nicht unfehlbar, die waren nicht sündlos, sie hatten und machten Probleme und waren mitunter problematisch. Aber alle gehörten sie Gott. Und alle sind sie zu einer entsprechenden Lebensweise herausgefordert. Und alle haben ihre Zukunft bei Gott. Und das macht sie zu Heiligen. Und diese Heiligen befinden sich alle miteinander gleichzeitig an zwei Orten. Das erste und das wichtigste ist ihr geistlicher Ort. Sie sind in Christus Jesus. Im Messias Jesus. Das heißt, sie sind von Gott in Christus Jesus ausgesondert. In und durch Christus Jesus ist ihre Schuld ausgelöscht und gesühnt bei allen. Sie sind in seinem Herrschaftsbereich und so werden sie zum Heil bewahrt. Ihr Leben ist von Christus her bestimmt und sie leben ein neues Leben aufgrund dessen, was Christus für sie getan hat und in ihnen bewirkt. Das ist ihr geistlicher Ort, das ist ihre geistliche Identität, sie sind in Christus. Ihr geografischer Ort, ihre geografische Identität ist, sie wohnen in Philippi. Das ist eine römische Kolonie, eine Stadt des ersten Bezirks von Makedonien. Die erste europäische Stadt, in der es Christen gab. Klar, dass die Christen eines Ortes zusammengehören, als eine Einheit, eine Gemeinde, selbst wenn sie sich in verschiedenen Häusern treffen. Paulus und Timotheus schreiben ihren Brief an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi. samt den, mit den Bischöfen oder Aufsehern und Diakonen. Nein, die werden interessanterweise nicht an erster Stelle genannt, wie es das Protokoll vorschreiben würde und wie es bei uns üblich wäre. Denn zunächst gehören sie zu den anderen einfach dazu. Sie sind wie der große Rest Heilige im Messias Jesus, wohnhaft in Philippi. Ganz genauso wie alle anderen auch. Sie haben als Leitungsteam, sie sind in der Mehrzahl, die Bischöfe wie die Diakone, sind Leitungsteam, nicht eine Einzelperson, die die Gemeinde leitet, mit Assistenten vielleicht dazu oder sowas. Nein, als Leitungsteam haben sie eine spezielle Funktion, aber sie gehören genauso zu der Gemeinde wie alle anderen auch. Es ist interessant, wie das hier so betont wird. Sie sind als Leiter nicht Herren über das Ganze, sondern Teil des Ganzen. Und so haben sie Verantwortung für das geistliche und das soziale Leben in der Gemeinde. So könnte man vielleicht Bischöfe und Diakone umschreiben. An sie alle ergeht der Brief, der die Verbindung und die Gemeinschaft zwischen diesem Doppelabsender und der Gemeinde erhalten und vertiefen soll. Und zunächst werden sie gegrüßt mit einem doppelten Segenswunsch. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Gnade, griechisch Charis, das ist angelehnt an den damals üblichen Gruß im Römischen Reich unter den Nicht-Juden, Chairen, Grüße, Gruß, ganz wörtlich freudig. Aber jetzt Gnade, Charis, das hängt sprachlich ganz eng zusammen. Das heißt, Gott beschenke euch frei, großzügig und unverdient mit allem, was er durch Christus vom Himmel her auf die Erde gebracht hat. Und der zweite Bestandteil des Grußes ist Friede, Eirene, das nimmt das hebräische Shalom auf, mit dem sich die Juden grüßen. Also wir haben den heidenchristlichen und den judenchristlichen Gruß miteinander, vereint wieder. Shalom, Gott beschenkt euch mit einer ungestörten und erfüllten Beziehung zu Gott, zu euch selbst, zu euren Mitmenschen und zur Umwelt, die euch ganz und heil sein lässt. Gläubige aus verschiedenen Hintergründen, nämlich aus den Nationen und aus dem Judentum, teilen miteinander dasselbe Heil, das man als Gnade und Friede umschreiben kann. Mit diesen zwei Worten ist das ganze Heil eigentlich umschrieben, mit dem heidenchristlichen und dem judenchristlichen Gruß. Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, die Gnade und Frieden geben, sind die ultimativen Quellen von Gnade und Heil. Daraus lebt ihr, daraus könnt und sollt ihr immer mehr leben. Mit diesem einen, im Urtext nur einen Satz, ist schon viel gesagt. Das war bloß der erste Satz. Absender und Adressat. Was wollen Sie nun den Christen in Philippi weiter mitteilen? Jetzt wechselt Paulus in die Ich-Form und schreibt den nächsten langen Satz, der in unseren Bibeln die Verse 3 bis 6 umfasst. Er beginnt: Ich danke meinem Gott. Es ist gut, mit Dank zu beginnen. Eigentlich immer und überall. Und Paulus tut das fast ausnahmslos in allen Briefen. Außer einem, wer weiß in welchem nicht. Galaterbrief, mich wundert es, dass ihr euch so schnell vom richtigen Evangelium abbringen lasst. Das ist der einzige Brief, sonst immer mit Dank. Es ist gut, mit Dank zu beginnen. Sei es den Tag zu beginnen, sei es eine Aufgabe zu beginnen, sei es die Nacht zu beginnen, sei es einen Brief zu schreiben. Mit Dank beginnen. Es ist gut, mit Dank zu beginnen und auf das zu schauen, was Gott gegeben und getan hat. Nicht irgendein Gott, sondern mein Gott. Ich danke meinem Gott, zu dem ich eine persönliche Beziehung habe. Ich danke meinem Gott, so oft ich eurer gedenke, wörtlich in allem Gedenken an euch. Aber der Grund des Dankens seid nicht ihr, das ist Gott. Ihm danke ich für sein Tun und sein Schenken, und zwar immer dann, wenn ich an euch denke, wenn ich mich an euch erinnere, wenn ich euch vor Gott erwähne in meinen Gebetszeiten. Und das tue ich immer. Ich danke meinen Gott in allem Gedenken an euch, was ich alle Zeit tue, in allen meinen Gebeten für euch alle. Wir lesen da viermal das Wort alle. Alles wird alle Zeit auf Gott ausgerichtet und zu ihm in Beziehung gebracht. Gott ist doch allgegenwärtig, er ist doch allwissend, er ist allmächtig, er ist für alles zuständig, er umfasst alles, er hat alles geschaffen. In Christus hat Gott alles erlöst. Das ergibt eine allumfassende, universelle Perspektive und einen allumfassenden Zusammenhang. Alles wird von Dank umfasst. Ich finde das stark. Anhaltender Dank, das ist nur im Gebet zu Gott möglich. Denn im Gebet ist der Fokus ja tatsächlich ganz auf Gott gerichtet. Also auf das, was Gott für die Menschen getan hat und an den Menschen getan hat, für sie, an ihnen, unabhängig davon, wie fehlerhaft dann die Menschen trotzdem sind. Aber erstmal der Dank geht rein an Gott und da kann man nur danken. Da gibt es gar nichts anderes. So kann Paulus tatsächlich für alle Menschen danken, sogar für die zwei keifenden Weiber, die Paulus völlig ungehörig nach einem öffentlichen Brief dann noch mit Namen nennt und sagt, die sollen sich mal zusammenreißen, aber die kriegen es ja nicht auf der Reihe, sich mal nicht zu streiten, da setzt noch ein Vermittler ein, der die beiden wieder irgendwie zum Frieden bringen soll. Auch Philipperbrief. Aber zu Gott hin erstmal kann Paulus für alle danken, weil Gott an allen handelt und weil Gott alle beschenkt hat. Und als Beter kann Paulus die Einheit der Gemeinde sehen, die sonst vielleicht gar nicht zu sehen ist, weil sie sich streiten und der Wolle haben. Aber im Gebet, dem er was Gott getan hat, was von Gott her gilt, sieht Paulus die Einheit. Denn Gebet überwindet die Barrieren, die Menschen entzweien. Und so kann Paulus trotz Problemen mit Freude beten. Ich tue das Gebet mit Freuden, schreibt er. Für Gebet steht hier zweimal nicht das allgemeine Wort für Gebet, sondern es geht um Bitte. Genauer, wenn man das definieren will, das Wort, was dort steht im Griechischen, es geht um Gebet in speziellen Situationen mit dem Anliegen, dass Gott einer realen Notlage, einem wirklichen Bedürfnis begegnet, so wie er es nur kann. Also tatsächlich dringende Nöte, die vor Gott gebracht werden müssen und die nur Gott lösen kann. Um diese Art Gebet geht es für die Gemeinde in Philippi dann. Aber Paulus ist voller Dank, obwohl es Nöte gibt, die dringend Gebet brauchen und die nur durch Gebet gelöst werden können. Ich danke meinem Gott in allen Gebeten an euch, in allem Gedenken an euch, alle Zeit in allen Bitten für euch alle, indem ich die Bitte mit Freude tue. Regelmäßige, ständige Fürbitte, aber diese Regelmäßigkeit ist nicht lästige Pflicht, sondern zu den festen Gebetszeiten gesellt sich ungezwungenes und spontanes Gebet. Und beides macht ihm Freude. Wofür dankt jetzt Paulus? Was macht ihn so froh, wenn er betet? Für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis heute. Gemeinschaft am Evangelium. Gemeinschaft bedeutet Gemeinsamkeit. Gemeinsam Anteil haben und einander Anteil geben, miteinander teilen. Zueinander gehören, miteinander teilen. Damit ist allerdings kein kommunistischer Einheitsbrei gemeint oder Eintopf, wo alles zusammengerührt wird, sondern es gibt eine Richtungsangabe im Urtext, Gemeinschaft in Richtung Evangelium, eigentlich Gemeinschaft ins Evangelium hinein. Also gemeinsame, aktive Beteiligung an der Evangeliumsverkündigung. Das Evangelium schließt zusammen. Das Evangelium schließt zusammen für ein gemeinsames Ziel. Das Evangelium angenommen haben und das Evangelium verbreiten. Das eint sie und das ist ihnen gemeinsam. Gemeinschaft, man kann auch übersetzen Partnerschaft am Evangelium. Partnerschaft am Evangelium. Und das meint eine von ganzem Herzen kommende, aktive Teilnahme in jeder erdenklichen Weise an aller Arbeit und an allen Leiden, die Paulus aufbringt und die nötig sind, um das Evangelium zu verbreiten. Also sie sind miteinander verbunden durch die Verkündigung und das Zeugnis, sie sind miteinander verbunden durch das Gebet, sie sind verbunden durch finanzielle Unterstützung, die dazugehört, und sie sind verbunden in den Leiden um des Evangeliums willen. In dem allen haben sie Gemeinschaft miteinander. Gemeinschaft, Partnerschaft am Evangelium. Und das auch über Entfernungen hinweg, Riesenentfernungen hinweg. Damals ohne Internet und Telefon. Wie kommt Paulus zu dem allen, zu dieser Dankbarkeit, zu dieser Freude, zu dieser Zuversicht und zu dieser Perspektive, die gewaltig ist? Wie kommt es zu dieser Gemeinschaft, zu dieser Partnerschaft am Evangelium? Das lesen wir im Vers 6, den letzten, den wir heute behandeln. Dort sagt er, ich bin darin guter Zuversicht oder ich vertraue darauf, ich bin davon überzeugt, ich bin sicher, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, zum Ziel bringen, bis an den Tag Christi Jesu. Also diese ganze Freude und Zuversicht und Dankbarkeit liegt nicht an irgendwelchen Aktivitäten oder Qualitäten der Gemeinde, sondern das liegt an Gottes Aktivität, am Handeln Gottes an und in den Christen von Philippi. Er hat ein Werk angefangen. Es ist Gottes Werk. Das gibt ihm Zuversicht, denn auf Gottes Werk ist Verlass. Gott hat ihnen neues Leben geschenkt. Gott hat es bewirkt, dass sie das Evangelium angenommen haben und dass sie darin leben und dass sie es weitergeben, dass sie es weiterverbreiten. Und dann hofft Paulus nicht nur darauf, dass sie menschlich durchhalten und fromm bleiben, wie wir vielleicht so wünschen würden, sondern er ist sich sicher, wenn Gott etwas tut, dann tut er es doch richtig. Also Gott pusht doch nicht. Der fängt doch nicht was an und lässt dann irgendwo halbfertig liegen und lässt vergammeln. Sondern wenn Gott was anpackt, dann wird das doch perfekt. Dann wird das doch auch fertig. Also diese Gemeinschaft am Evangelium, die ist in Gott selbst begründet. Die schenkt Gott, die bleibt. Weil sie in Gott begründet ist, weil Gott dort am Werk ist, weil es sein Werk ist. Deshalb bleibt es bis zum Tag des Messias. Hier haben wir die Brücke vom ersten Tag, Gemeinschaft im Evangelium, bis zum letzten Tag. Und dann an diesem großen Tag des Messias wird die Gemeinschaft am Evangelium vollkommen und perfekt sein. Wenn das kein hoffnungsvoller Ausblick ist, Partnerschaft am Evangelium, das ist keine nur kurzzeitige und unverbindliche Beziehung, sondern die ist von dem ewigen, absolut zuverlässigen Gott begründet. Diese Gemeinschaft ist von Gott geschenkt. Sie ist von ihm begonnen, sie wird von ihm erhalten und sie wird von ihm zum Ziel gebracht. Das Größte ist, wir dürfen dabei sein. Wir hier. Über alle Zeiten und Grenzen und Unterschiede hinweg. Das ist das, was Gott geschenkt hat und was er uns schenkt und schenken möge. Ich finde das gewaltig. Nur dieser Einstieg im Philipperbrief. Und ich dachte mir so, fürs Gebet jetzt, wenn Paulus aus weiter Entfernung und im Gefängnis die Gemeinde und ihre Leitung in Philippi so sieht und so innig mit ihr verbunden ist, dann fordert das schon heraus zu der Frage, wie sehen wir einander vor Ort als Christen und als Gemeinden und Gemeinschaften? Wie sind wir miteinander verbunden? Halten und besuchen wir pflichtbewusst Veranstaltungen oder leben wir dankbar und voller Freude eine Partnerschaft und Gemeinschaft, die in der Welt ihresgleichen sucht? Worauf sehen wir? Sehen wir so auf unsere menschlichen Eigenarten, vielleicht auch manchmal Macken und Probleme, und schauen wir darauf, wer macht jetzt was wie und ist das gut oder schlecht und müssen wir das bewerten und oder sowas? Oder sehen wir auf den unvergleichlichen Gott und auf Jesus Christus und auf das, was er tut, in den Einzelnen und in den Gemeinden und Gruppen? Und ich dachte so für mich selbst auch, ob wir nicht so ein geistliches Sehtraining beginnen sollten. Wenn er eine neue Brille kriegt oder operiert ist oder irgendwas macht, kriegt manchmal ein Sehtraining verordnet, dass er wieder sehen lernt jetzt mit den neuen Augen oder Brille oder wie auch immer. Also, dass wir mal trainieren zu sehen, wo ist Gott bei den anderen am Werk? Wo ist Gott bei den anderen am Werk? In der eigenen Gemeinde oder in der Gemeinschaft oder im Gebetshaus oder bei der Adventgemeinde oder wo auch immer. Wo ist Gott dort am Werk? Mal hinschauen. Wo ist Gott als Schöpfer am Werk? Das ist ganz leicht. Da ist jeder von uns und jeder, der uns nicht hier ist, Gottes geniales Schöpfungswerk. Den gibt es so nicht wieder. Nicht nochmal. Da kann man schon anfangen zu danken. Da sehe ich Gott am Werk. In jedem Menschen. Egal, wie er sich benimmt, wie er sonst ist. Es ist Gottes Werk. Gott ist in ihm am Werk. Er hat sich das was ganz Tolles ausgedacht. Egal, wie das jetzt immer zum Ziel kommt oder nicht. Aber erstmal ganz toll. Dann, wie sehen wir Gott am Werk als Erlöser? Jesus hat für jeden von uns und für jeden, der nicht hier ist und den wir irgendwo im Blick haben, etwas ganz Großartiges getan. Und vermutlich hat er auch schon etwas in ihm getan. Und vielleicht tut er sogar etwas durch ihn. Und wenn man darauf achtet, mal guckt, wo kann ich Jesus am Werk sehen, diesen Menschen? Dann sieht man ihn mit ganz neuen Augen und kann anfangen zu danken. Egal, was sonst im Vordergrund ist, ist gar nicht mal wichtig. Sehtraining. Wo wirkt Gott? Wo wirkt Jesus an diesem Menschen? Und wo wirkt der Heilige Geist an diesem Menschen? Nämlich da, was war, wie er geführt ist, was ihm wichtig geworden ist, wie er eine Berufung empfangen hat, was er vielleicht ganz still im Hintergrund selbstverständlich lebt, aber wo man merkt, da ist er mit dem in Übereinstimmung, wie Gott ihn gemacht und erlöst hat. Sehtraining. Wo ist Gottes Geist an den Mitchristen am Werk? Von Gott her sehen und dann auf Gott hinsehen und so einander mit Gottes Augen sehen und dann mit den Augen weiter zu Gott sehen. Was würden wir da plötzlich alles wahrnehmen hier in Längefeld? Ich glaube, ganz viel. Wahrnehmung meine ich als Wahrheit, als Wirklichkeit erkennen. Das ist doch da. Gott ist da am Werk. Wir sehen es oft nicht, wir übersehen es, wir meckern, wir kritisieren, wir haben dies und jenes. Wieso denn? Das ist gar nicht so wichtig. Gott ist am Werk. Und wie würde, wenn wir diesen Blick uns sehen, wie würde da ein Leben dieser besonderen, einmaligen Partnerschaft am Evangelium aussehen? Womit beginnt das? Vielleicht mit diesem Sehtraining. Da ist jeder gefragt, ich auch. Und dann beginnt es mit Dank und Gebet. So wie Paulus diesen Brief beginnt, er irgendwas korrigieren will, irgendwas noch zu sagen hat, mit Dank beginnen. Und das wäre schön, wenn wir das jetzt machen. Eine Gebetsrunde, wo wir danken für das, was uns froh macht, wo wir Gott am Werk sehen. Bei uns selber, bei den anderen, einfach Gott die Ehre mal geben. Und sagen, danke Gott, du bist da, du wirkst. Du hast uns erlöst. In der zweiten Runde könnte man dann gucken, wo wir das nicht beachtet haben. Und in der dritten Runde dann noch, wo wir auch füreinander beten, was so Anliegen sind. Die nennt ja Paulus auch. Er betet ja auch ernsthaft um Nöte. Aber eine erste Runde würde ich einladen, dass wir einfach mal Zeit nehmen, auszusprechen, wo uns was einfällt, wofür wir danken können für etwas unserer eigenen Gemeinde, Gemeinschaft oder was wir bei anderen sehen, wo Gott am Werk ist. Geistliche Sehtraining und Gott die Ehre geben für das, was er tut.